Ja, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen zur Vorlesung Multimedia-Programmierung. Wir sind noch nicht ganz so viele, wie sich für die Übungen angemeldet haben. Also wir rechnen nach Übungsanmeldung damit, dass ungefähr 80 Leute teilnehmen an der Lehrveranstaltung. Was mich jetzt interessieren würde, vielleicht noch, wie die Zusammensetzung aus den Studiengängen ist. Also wer von Ihnen ist aus dem Diplomstudiengang? Die doch deutliche Mehrheit. Und wer macht Bachelor von Ihnen? Und wer macht nicht Bachelor Kunst und Multimedia, sondern einen anderen Bachelor, zum Beispiel Informatik? Einer, okay. Das heißt, im Prinzip so das Grundbild ist, Diplomstudiengang ist die Mehrheit und wir haben Bachelor-Teilnehmer, die aber vorwiegend aus dem Kunst- und Multimedia-Studiengang. Das ist das, was wir ungefähr auch erwartet haben. Ja, zur Vorlesung selber mal ganz kurz. Vom organisatorischen, vom Einordnungsstandpunkt her. Es gab ja Multimedia-Programmierung schon einige Male, das letzte Mal im Sommer 2007. Im Sommer 2008 war es dann wegen meines Forschungssemesters nicht als normale Vorlesung da. Wenn Sie den Eindruck haben, es geht einfach so weiter, dann täuscht der Eindruck. Das ist nicht die Vorlesung, die 2007 gehalten wurde und in den Jahren davor gehalten wurde. Also 2007 und vorher waren eigentlich die Schwerpunktthemen Animationen, Spieleprogrammierung, rund um Flash irgendwie, ActionScript. Also ziemlich viel um diese eine Technologie Flash und die damit verbundene Programmiersprache ActionScript. Und parallel gab es dieses Praktikum, in dem man ein Projekt dazu gemacht hat. Die Vorlesung jetzt ist ein Experiment, diese eine Technologie viel stärker an den Rand zu drücken und viel mehr einen Querschnitt über verschiedene Technologien anzuschauen. Das ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoller in der Vorlesung. Andererseits macht es dann auch mehr Sinn, eine Vorlesung zu halten, weil eine Vorlesung, in der bloß eine Technologie unterrichtet wird, ist auch irgendwie ein bisschen langweilig. Aber Sie müssen sich natürlich immer mal wieder auf verschiedene Notationen, verschiedene Sprachen einstellen. Das werden wir auch heute in der Vorlesung gleich merken. Ja, und wenn man das im Zusammenhang nochmal versucht zu verstehen, was wir jetzt gerade im Umbau machen, das hängt natürlich mit der Umstellung auf Bachelor auch zusammen. Es gibt also diese eine Vorlesung hier, die wir gerade angefangen haben, 2 Semesterwochenstunden im Sommersemester. Die soll auch weiter im Sommersemester so fortgeführt werden. Und es ist eine Überblicksvorlesung über Techniken der Multimedia-Programmierung. Spricht einzelne Technologien an, ist aber nicht auf eine speziell ausgerichtet. Dann gibt es dazu eine Übung Multimedia-Programmierung, die jetzt begleitend läuft, oder Alexander De Luca die Übungen leitet. Dort wird es Programmierungsübungen geben. Der Schwerpunkt wird voraussichtlich, da kann man auch noch ein bisschen dran drehen, in der Programmierung mit Python sein. Das heißt, es werden viele mit einer Programmiersprache konfrontiert werden, die sie vielleicht noch nicht so kennen oder gar nicht kennen. Und das sind wirklich Aufgaben, bei denen die Programmierung im Mittelpunkt steht. Deswegen auch wirklich eine Sprache und nicht irgendein kommerzielles Authoring-Tool. Und um das nicht zu verlieren, was wir früher gemacht haben, möchten wir dieses Praktikum, dieses Projekt zur Spieleprogrammierung mit Flash durchaus weiterführen. Und zwar in der Form, wie es im letzten Sommer, im Sommer 2008 war. Da haben wir das als Blockveranstaltung gemacht. Und zwar gegen Ende der Sommerferien, kurz vor Beginn des Semesters, also im September war das, da haben wir eine 2-wöchige Blogveranstaltung gemacht, in der kleine Teams dann wirklich sehr intensiv an einem Projekt gearbeitet haben und wirklich dann mehr oder minder Vollzeit in den 2 Wochen da dran saßen, was natürlich eine viel bessere Interaktion unter den Teamteilnehmern ermöglicht und insgesamt, denke ich, einfach eine sehr intensive Art ist, so ein Projekt durchzuziehen. Das hat sich sehr bewährt, die Teilnehmer waren sehr begeistert und das wollen wir wieder machen und das Ganze dann auch wieder mit eben einer Technologie aus dem ganz aktuellen kommerziellen Bereich. Vermutlich wird es wieder Adobe Flash sein, eventuell spielt auch Flex eine Rolle, das haben wir nicht endgültig festgelegt. Auf jeden Fall ist das sozusagen zusätzlich geplant. Das heißt, wir haben insgesamt 3 Bausteine sozusagen. Und wenn Sie die zusammensetzen, ich habe gleich noch eine extra Folie dazu, dann können Diplomstudierende insgesamt 9 Semesterwochenstunden daraus zusammensetzen. Und die Bachelorstudierenden, bei denen gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das einzubringen. Das kann als vertiefendes Thema im Bachelorstudium eingebracht werden. Und zwar eigentlich 2-mal, einmal die Vorlesung und die Übung und einmal das Blockpraktikum, wobei das vielleicht dann ein bisschen sehr eine Spezialisierung in dem Bereich ist, würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber es geht auf jeden Fall beides. Und fürs Hauptfach Kunst und Multimedia im Bachelorstudiengang gibt es ein Pflichtmodul in dem Semester, das heißt Medienpraxis, und da ist diese Veranstaltung mit Übung einfach ein Pflichtmodul da drin. Zu den Kunst- und Multimedia-Leuten vielleicht nochmal den Spruch, den Sie schon ein paar Mal gehört haben. Sollte es spezifische Probleme geben mit den Programmiergrundlagen? Sie haben natürlich ganz andere Voraussetzungen als die anderen, die in dem Kurs sind. Dann melden Sie sich bitte bei mir oder beim Herrn De Luca. Und da finden wir garantiert einen Weg, wie wir das für Sie erträglich gestalten können. Ja, für die Diplom-Leute, die also jetzt doch die Mehrheit hier sind, nochmal der Überblick über diese Semesterwochenstunden. Das ist also, wenn man bloß den Vorlesungsstoff nimmt, kann man sich über den prüfen lassen, 2 Semesterwochenstunden. Wenn man den Schein zu den Übungen hat, die Übungen sind 3 Semesterwochenstunden, wenn die gerechnet, dann kann man das also auf 5 schon hochrüsten sozusagen. Oder die Übungen auch als Pflichtschein benutzen natürlich für die Multimedia-Säule in der Medieninformatik. Und wenn man den Schein zum Blockpraktikum im Sommer noch dazu macht, dann kommt man eben auf diese 9 Semesterwochenstunden, wovon aber 7 Übungsstunden sind. Und bei unseren mündlichen Prüfungen haben wir ja die Regel, dass nur die Hälfte von dem Prüfungsstoff aus Übung oder Praktikum sein soll. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie 12 Semesterwochenstunden haben, dann haben Sie den Übungsteil dann quasi voll. Sie müssen also den Rest mit Vorlesungen auffüllen, müssen also schon 2 weitere Vorlesungen als Prüfungsstoff einbringen. Und wenn es eine 18 Semesterwochenstundenprüfung ist, müssen Sie 3 weitere einbringen. Also es ist nicht so, dass Sie jetzt eine mündliche Prüfung nur über Multimedia-Programmierung da machen können. Ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr kompliziert. Müssen wir dann auch nochmal in Ruhe vielleicht darüber diskutieren. Was ich auch als Vorbemerkung noch habe, Deutsch und Englisch, die hatte ich bei vielen Vorlesungen schon, diese Folie. Grundsätzlich gibt es gute Gründe, warum man versucht, schrittweise auf Englisch umzustellen, insbesondere in den Materialien. Einfach weil ich die Folien dann auch zum Beispiel direkt aus einem Vortrag im Forschungsbereich hier benutzen kann. Weil es auch für andere Leute, die im Netz vielleicht nach Material suchen, sinnvoller ist. Und weil man manchmal einfach nicht weiß, wie man Sachen auf Deutsch wirklich so richtig bezeichnen soll. Wenn dann eh schon so viel Englisch dasteht, dann kann der Rest eigentlich auch noch Englisch sein. Jetzt haben wir natürlich diese Twitter-Situation, die Folien sind auf Englisch, die Vorlesung ist auf Deutsch. Das kennen vielleicht manche aus anderen Vorlesungen. Sollte es damit besondere Schwierigkeiten geben, das ist insbesondere bei Leuten, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, ist das manchmal ein bisschen eine schwierige Situation, mit 2 Fremdsprachen gleichzeitig zu leben, dann bitte ich auch nochmal um ein Signal und dann überlegen wir uns, wie wir da vielleicht helfen können. Ja, das ist jetzt die erste englische Folie. Vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt in diese Folien nochmal richtig einsteigen, die schon inhaltlich sind, Ihnen nochmal die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, und vielleicht sollte Alexander De Luca auch nochmal ein Wort über die Übungen sagen, wie das tatsächlich angeht, vor allem wann die Einschreibung für die Übungen läuft, Gruppeneinteilung. Vielleicht sagen Sie zuerst mal noch was zu
sagen. Okay, also tatsächlich, um an der Übung teilzunehmen, eine Anmeldung erforderlich. Ihr habt euch ja wahrscheinlich über Univerk schon angemeldet, das ist eh Pflicht. Um sich eine bestimmte Übungsgruppe auszusuchen, wird die Anmeldung über Univerk heute Abend ab 20 Uhr freigeschalten. Das heißt, irgendwie, das ist ein ganz normales, wer zuerst kommt, mal zuerst Prinzip. Wenn man nicht in die Übung kommt, in die man gerne möchte, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, irgendwie mal bei mir anzufragen. Es ist normalerweise so, dass Leute dann doch nicht kommen oder doch wieder wechseln. Das heißt, es gibt noch Möglichkeiten, in die Übung zu kommen, aber garantiert Platz in einer bestimmten Übung zu einer bestimmten Zeit gibt es nur, wenn ihr euch über Univerk auch für die Übung anmelden könntet. Soweit ich mich erinnern kann, sind die im Moment auf 20 Personen pro Übung beschränkt. Da muss man mal schauen, wie viele Leute insgesamt sich angemeldet haben und die eventuell noch hochstellen. Ja, ansonsten, die Übungen sind wie gesagt begleitend zur Vorlesung. Intensivere Programmierarbeit, würde ich mal sagen. Man lernt eine bestimmte Menge und wenn es irgendwie Probleme gibt, wenn Sachen zu aufwendig sind, einfach mal zu mir kommen und ein bisschen jammern, bitte vielleicht. Ja, wenn es noch Fragen zu Übung gibt, bitte einfach direkt an mich wenden.
Gibt es jetzt im Moment Fragen so zum allgemeinen Stoff? Ich glaube, es kommt noch irgendwas über den Schein tatsächlich, die Kriterien.
Ja, sollen wir dann die vor dem Warten
ausgleichen? Warten wir, können wir auf die, oder ich kann vielleicht, müsste, war vielleicht nicht die geschickteste Reihenfolge. Da müsste doch noch eine Folie kommen dazu. Hier, genau. Also der Leistungsnachweis geht so, also diejenigen, die den Schein brauchen, die Diplomstudenten, dass sie Übungsblätter bearbeiten müssen, wobei sie nicht alle wirklich erfolgreich abgeben müssen. Das heißt, es gibt zwei Streichergebnisse. Und für Diplomstudierende ist die Note ja nicht relevant. Das heißt, wer diese Übungsaufgaben mit Ausnahme der zwei möglicherweise Streichergebnisse erfolgreich bearbeitet hat, der kriegt den Schein. Die Bachelorstudierenden, die brauchen eine Note, die da einfließt. Deswegen gibt es auch eine Klausur am Ende, die ist aber für die Diplomstudierenden nicht relevant. Sie können es natürlich mitschreiben, wenn sie meinen, dass sie das für irgendwas brauchen können. Aber zunächst mal ist das für die Bachelorstudierenden gedacht. Und da haben wir aber auch die Regelung, dass wir als Zulassung zur Klausur wollen, dass die Übungsaufgaben abgegeben sind. Also ich werde dann, damit das auch sozusagen ja, juristisch wasserfest ist, am Ende des Semesters eben, bevor die Klausur angeht, nochmal selber durchschauen. Es sind ja nicht viele Bachelorstudierende, ob das sozusagen als Zulassung zur Klausur reicht, was sie in den Übungen gemacht haben. Und wie gesagt, die Projektphase gibt es nicht. Hat das die Frage jetzt beantwortet, die Sie hatten? Oder? Ja, okay. Gibt es noch mehr Fragen? Ja?
Ab wann kann man sich anmelden für dieses Blockpraktikum?
Eine schwierige Frage. Wir sind jetzt gerade dabei, dieses Semester zu organisieren und der September ist auch für uns noch ziemlich weit weg. Ja, das ist schon richtig. Also wir werden es auf jeden Fall hier in der, über diese Lehrveranstaltung auch bekannt geben und zwar so nicht jetzt irgendwie eine Stunde vorher, sondern mit ein bisschen Vorlauf, dass sie dann eben, und das wird auch, denke ich, im Verlauf dieses Semesters noch sein, weil während der Sommersemesterferien wäre das ja unfair. Aber genauer Termin, wann wir das machen, ist im Moment noch etwas unscharf. Okay, so jetzt gehe ich wieder zurück auf diese Folien, die ich gerade übersprungen habe. Diese englischsprachigen Folien, die eigentlich zuerst mal so ein bisschen einen Eindruck geben, was das Thema überhaupt ist. Also es geht um Multimedia-Programmierung. Ja, was ist denn das? Also ganz einfach gesagt, Programme zu schreiben, in denen Medienelemente vorkommen. Da gibt es so einen modernen Begriff, der sich gerade im Internetbereich so ein bisschen ausbreitet zurzeit. Rich Media, so eine ja, reiche Erfahrung sozusagen zu schaffen für einen Benutzer, die viele Sinne anspricht, die insgesamt relativ immersiv ist, indem er sehr viel mit Bildern arbeitet, mit Ton arbeitet, mit Animationen arbeitet. Das sind zunächst mal Programme, die man immer häufiger trifft, ehrlich gesagt. Nicht bloß jetzt im reinen Unterhaltungsbereich. Und solche Programme zu schreiben, wie diese Programme überall eingesetzt werden und so, da zeige ich noch viel mehr drüber natürlich im Detail. Aber ein Kernproblem kann man gleich am Anfang schon mal festhalten. Deswegen ist es auch sehr schön, finde ich, dass wir diese Mischung aus dem Studiengang Kunst und Multimedia und den technischen Studiengängen hier haben. Man hat eigentlich in Teams, die solche Software entwerfen, immer eine Mischung von Fähigkeiten und braucht diese Mischung auch. Nämlich Leute, die eher im Bereich Grafikdesign, Gestaltung oder auch Audiodesign, Filmdesign aktiv sind, dort ausgebildet sind möglicherweise speziell oder zumindest Interesse daran haben, sich dort spezialisieren. Und andere, die mehr programmieren. Und so eine Anwendung zu entwerfen, überlagert natürlich beide Gebiete. Das heißt, sie haben Programmierer, die oft gar nicht so große Lust haben, irgendwie Design zu machen. Und sie haben Designer, die durchaus Berührungsängste oder so zumindest Vorbehalte auch mit der Programmierung haben. Und wenn Sie in die Industrie reinschauen, jetzt kommen wir wieder zu diesem Flash, das vorher schon mal aufgetaucht ist, dann ist es derzeit die verbreitetste Lösung, mit Autorenwerkzeugen zu arbeiten, zum Beispiel eben diesem Adobe Flash, die so irgendwie einen Kompromiss machen, wo man grafisch zeichnen kann und dann auch Skriptsprachen drin hat, eigentlich eine Programmiersprache drin hat. Was wir uns hier anschauen wollen, ist einerseits schon die Prinzipien, die auch hinter Flash stehen, aber das nur am Rande, sondern eigentlich das ein bisschen allgemeiner anzuschauen, was gibt es denn an Techniken überhaupt, um diese Brücke zu schlagen zwischen Design und Programmierung? Was gibt es denn überhaupt für eine Bandbreite an Tools und in welchem Einsatzbereich ist denn eigentlich welches Tool adäquat? Der Gedanke, der da auch dahinter steht, ist, dass mit größter Wahrscheinlichkeit, wenn man 5 Jahre oder 10 Jahre in die Zukunft geht und sie wollen ja eine ganze Zeit lang dann im Berufsleben stehen, dass dann garantiert keiner heutzutage sagen kann, was die Technologien sind, die dort verbreitet sein werden. Ob da Flash noch eine Rolle spielt, ob Flash dominierend ist, ob Flash komplett untergegangen ist, ob es ganz andere neue Technologien gibt, das weiß momentan keiner. Und wenn man sozusagen den Blick ein bisschen weitet für verschiedene Technologien, hat man, hoffe ich, doch eine gute Chance, sich da auch in der Zukunft zu orientieren. Und das heißt natürlich auch, dass man das Programmieren sozusagen in den Griff bekommen muss. Das heißt, Programmiertechniken allgemein für Multimedia-Programmierung spielen eine Rolle. Und auch die Frage, wie gehe ich so ein Projekt überhaupt an? Also der Entwicklungsprozess, welche Schritte sind notwendig, wie kann man das vernünftig planen? Worüber ich nicht reden werde, ist sozusagen die Low-Level-Multimedia-Programmierung. Das steht auch manchmal unter dem Titel irgendwo in Büchern oder auf Webseiten. Das heißt, solche Dinge wie übertrage ich über irgendwelche Datenleitungen mit begrenzter Bandbreite, Multimedia-Daten adäquat, wie kann ich da entsprechend puffern, umkomprimieren und so weiter. Das sind Themen, die spielen hier keine Rolle. Und auch rein lineare Medien, die einfach bloß wiedergegeben werden und keinerlei Interaktivität haben, interessieren uns auch nicht. Also sprich, Filme zu produzieren, die einfach bloß abgespielt werden, dafür brauche ich nicht so furchtbar viel Programmierung. Oder gibt es auch wieder in der 3D-Programmierung zum Beispiel, aber das ist kein Thema hier, weil das ist wieder eine andere Spezialisierung. 2D ist also bei der Animation das Thema, 3D nicht so im Mittelpunkt. Grafische Repräsentationen von Dingen aus der Programmlogik, Sound- und Video-Interaktionstechniken. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Was vielleicht ganz interessant ist, ich habe gerade gesagt, wir wollen den Blick weiten für verschiedene Entwicklungsumgebungen. Hier ist meine Liste von ein paar, die wirklich eine Rolle spielen werden. Ein paar auch wirklich jetzt gleich dann in der Vorlesung gegen Ende noch auftauchen werden. Also Python haben wir schon gesehen. Wer kennt eigentlich Python von Ihnen? Also doch ganz wenige. Sagen wir dann, also die nächste Vorlesung wird so eine Einführung in Python einfach geben. Das heißt, eine Skriptsprache. Gehen wir die vielleicht mal alle durch. Wer kennt denn JavaFX? Das ist eigentlich gleich viel wie Python, das ist ein interessantes Ergebnis. Ne? Weil das ein relativ unbekanntes Produkt eigentlich ist, das zu mehr oder minder zufällig zusammengekommen ist. Wer kennt die Programmiersprache Processing? Okay, das sind lauter so Einzelfälle. Smile sollten Sie eigentlich kennen, da frage ich jetzt nicht. Und wer kennt Open Laszlo? Ja. War auch noch ein, gut. Also trotzdem sieht man schon an den doch eher spärlichen Meldungen, dass das keine so richtigen Mainstream-Technologien sind. Und wir werden es auch nicht schaffen, jetzt in jeder dieser Technologien irgendwie große Spezialisierung zu erreichen, aber die zumindest so weit zu verstehen, dass man drin was bewirken kann und dass man sie vergleichen kann vor allem. Das ist das Thema hier. Ja, die Gliederung versteht sich weitgehend, denke ich, jetzt von selber. Einführung machen wir heute. Dann will ich relativ viel über diese Plattformen natürlich sagen. Das werden zwei Vorlesungen voraussichtlich sein. Eine, die in Python einführt, weil das in Übungen eine große Rolle spielt. Eine, die dann so ein bisschen die anderen Plattformen im Detail vorstellt. Und diese verschiedenen Plattformen werden dann bei den einzelnen Themen vielleicht nicht immer alle in gleicher Weise den Schwerpunkt bilden, wird man vielleicht dann wieder eine rauspicken, die schwerpunktmäßig behandelt wird. Also da geht es im Wesentlichen dann natürlich um die Medientypen, Bilder, Grafik, Animationen, Sound und Video. Und was sich so drumherum rankt, einerseits vor diesen vier Medienkapiteln und auch ein bisschen danach, sind allgemeine Programmiertechniken, insbesondere Entwurfsmuster für Multimedia-Programme und zum Schluss hin, wo Sie für die Übungen dann eigentlich nicht mehr wirklich zusätzlichen Stoff brauchen können, erzähle ich über Multimedia-Prozess und über also Entwicklungsprozess für Multimedia-Anwendungen und über Modellierung von Multimedia-Anwendungen. Gibt es denn irgendwie eine Frage, weil hier so ein permanenter Grundpegel ist? Wenn Sie was diskutieren wollen, diskutieren Sie es lieber mit uns. Und wenn Sie sich bloß unterhalten wollen, dann gehen Sie lieber raus. Aber so ein gleichmäßiges Brummen im Raum, das macht eigentlich nicht wirklich viel Spaß. Ja, Einführung in Multimedia-Programmierung, Ziele und Anwendungsgebiete ist so das erste Thema. Das ist das, was wir heute anschauen wollen. Also generell, was ist das? Wo kann man das brauchen? Dann habe ich relativ ausführliches Material eigentlich über historischen Hintergrund zusammengesammelt, was gar nicht so leicht ist zu finden. und dann so einen ganz kleinen Einblick in drei verschiedene Entwicklungsplattformen, dass man mal sieht, wie verschieden die eigentlich sind. Also das ist das Thema für heute. Ja, wenn man Medien anschaut, ich habe vorher schon gesagt, irgendwie so das normale Bilder und Sound und Video, dann fragt man sich natürlich, wie kann man die einordnen? Das ist jetzt ein Einordnungsversuch, der auch in der Literatur vernünftig verankert ist. Sowas Ähnliches haben Sie bestimmt schon öfters gesehen. Man kann das also in zwei Dimensionen anordnen. Das eine ist zeitbasierte Medien, das andere sind eher raumbasierte Medien, bei denen Zeit keine Rolle spielt. Die werden oft als continuous und discrete, stetig und diskret oder so bezeichnet. Also Bild, Fotos natürlich, das sind so diskrete Medien, Texte, Grafiken, Vektorgrafiken. Und zeitbasierte sind natürlich Sound, Video und Animation. Und da kann man jeweils noch unterscheiden, werden die einfach aufgenommen über eine Kamera oder ein Mikrofon, das wäre also captured, oder werden die synthetisiert. Was die beiden Autoren, von denen ich das hier genommen habe, nicht zum Beispiel berücksichtigt haben, ist, dass man natürlich auch zum Beispiel sowas wie Sound synthetisieren könnte. Also wenn man MIDI oder sowas anschaut, dann wäre man hier in der rechten oberen Ecke synthetisiert und zeitbasiert. Naja, sowas kennen wir und Multimedia haben wir auch in der Grundvorlesung schon mal angeschaut. Da findet man solche Definitionen, die komischerweise immer irgendwie so ein bisschen drauf rausgehen, die ernsthaften Definitionen, dass sie zeitabhängige und nicht zeitabhängige Medien kombinieren wollen. Die Steinmetz-Definition habe ich, glaube ich, in der digitalen Medienvorlesung schon drin. Das ist eine Definition von der Susanne Boll aus ihrer Doktorarbeit. Die sagt was, was, glaube ich, ganz wesentlich hier auch ist, nämlich ein Multimedia-Dokument ist sozusagen eine Zusammensetzung von stetigen und diskreten Medienelementen in eine größere Einheit. Also wenn man das so anschaut, was die Definitionen der Literatur sagen, dann ist eine Sache ganz wesentlich. Multimedia-Programmierung heißt eigentlich Dinge nehmen, einzelne Medienelemente nehmen und die irgendwie so zusammenbinden, einen Rahmen drum bauen, komponieren, integrieren. Dann ist es ganz interessant, dass wenn man Definitionen anschaut für Multimedia-Anwendungen, dass man schnell Definitionen findet, bei denen darüber steht ein Multimedia-Dokument. Also ob jetzt so eine Multimedia-Präsentation, eine interaktive, mit Medien angereicherte und durchaus mit Programmlogik versehene Präsentation, ob die jetzt ein Programm ist oder ein Dokument, das eben jetzt interaktiv gestaltet wird, da ist die Grenze ziemlich fließend. Also ist nicht wirklich klar. Und das merkt man auch an vielen Stellen, werden wir auch bei den Plattformen merken. Ja, und dann fragt man sich natürlich, warum wollen die Leute immer diese Mischung von zeitabhängig und zeitunabhängigen Medien? Das stellt sich eigentlich als ganz logische Notwendigkeit raus, wenn man sich mal überlegt, was denn eigentlich passiert, wenn ich jetzt so eine Multimedia-Anwendung starte, auch wenn ich da nur Bilder drin habe. Also jetzt habe ich eine Anwendung, die mir bloß Bilder zeigen will, sondern werde ich nachher auch als Beispiel nehmen, einfach eine Diashow, wo Bilder angezeigt werden. Naja, also irgendwas passiert ja über die Zeit. Also eine Anwendung, die mir nur ein Bild zeigt und dann wieder beendet wird, die ist ja ziemlich langweilig. In dem Moment, wo ein bisschen Ablauflogik da ist, wird wenigstens ein Bild in ein anderes überblendet oder ich habe irgendwie ein Verzeichnis von Bildern, wo ich mir eins raussuchen kann, irgendwie blättern kann und das wird angezeigt, wie auch immer. Aber ich habe dann immer einen zeitlichen Verlauf mit drin, auch wenn ich nur Bilder anzeige. Das heißt, ich habe in dem Moment, wo ich Programmlogik da habe, Interaktion auch da habe, habe ich immer einen zeitlichen Aspekt. Und so kann man sich das, glaube ich, ganz gut erklären, dass man sagt, Multimedia-Anwendungen haben immer irgendwie ein zeitabhängiges Medium drin. Und wenn es bloß sozusagen die Abfolge von raumbasierten Medien, sprich Bildern, hintereinander ist. Multimodalität ist auch so ein Wort, das man nicht mit Multimedia verwechseln darf. Also Modalitäten sind ja die Kanäle, unsere Sinneskanäle, mit denen wir kommunizieren. Also im Wesentlichen interessieren uns da halt die Ohren und die Augen. Und da gibt es diesen Begriff der Multimodalität, gerade im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion, und man sagt, beide Kanäle werden genutzt. Und Multimedia heißt aber jetzt nicht unbedingt Multimodalität. Das heißt nicht unbedingt, dass wenn ich eine Multimedia-Anwendung habe, dass ich die Ohren und die Augen nutzen muss. Es gibt sehr wohl Multimedia-Anwendungen, die rein über die Augen sozusagen funktionieren. Also die Text, Grafiken, Animationen benutzen und keinen Ton dabei haben. Trotzdem wird man sagen, das ist Multimedia. Und auch da sieht man wieder, es ist eben der Kernpunkt, eigentlich verschiedene Medienelemente zusammen zu integrieren in eine komplexe Anwendung, die einen gewissen Ablauf über die Zeit hat. Was man auch in der Literatur manchmal findet und vielleicht ganz sinnvoll ist, eine Multimedia-Anwendung schaut sich diese Medienelemente gar nicht so genau an, die dort rein integriert werden. Die werden irgendwie separat aufgenommen. Es können auch nur kurze Clips sein, die zusammen kombiniert werden, vielleicht auch nur sehr, sehr kleine Tonbestandteile. Aber man schaut nicht so sehr rein in die Elemente selber. Dagegen, wenn ich jetzt Multimodalität im Sinn der Mensch-Maschine-Interaktion anschaue, dann denkt man oft über solche Sachen nach, wie zum Beispiel eine Sprachschnittstelle, wo ich natürliche Sprache benutzen kann, um einem Rechner Befehle zu geben, wo ich dann wirklich die Sprache, den Ton analysieren muss, Worte erkennen muss und so weiter. Oder Ähnliches bei anderen Kanälen, zum Beispiel Gestenerkennung. Also Fingergesten zum Beispiel auf berührungssensitiven Oberflächen sind ja momentan ein ausgesprochener Trend, wenn man so ans iPhone oder sowas denkt. Das sind auch multimodale Interfaces, wo eben dann in dem Fall sozusagen eine haptische Berührungsschnittstelle dazukommt. Und da schaut man aber auch genau auf die Art, wie berührt wird, versucht es zu analysieren und zu sagen, wenn die Finger gespreizt werden, dann ist das ein Vergrößerungsbefehl zum Beispiel. Und da schaut man wirklich rein in diesen Medienstrom sozusagen, der kommt. Das wäre Stichwort Multimodalität, nicht so sehr das Stichwort Multimedia im klassischen Sinn. Also ein Versuch, das so ein bisschen abzugrenzen. Ja, eins kam jetzt auch immer so als Randerscheinung immer vor, das ist die Interaktivität. Ich habe gesagt, diese Medien, die sollen, diese Multimedia-Dokumente sollen interaktiv sein. Da fragt man sich auch ein bisschen, was heißt das eigentlich? Und wenn man in der Literatur rumsucht, dann findet man verschiedene Autoren, die letztlich eigentlich die meisten sich auf diese Terminologie von dem Herrn Lehm, spricht man wahrscheinlich aus, in seiner Doktorarbeit stützen. Der hat eigentlich vier ganz schöne Kategorien gebildet, nämlich Interaktivität kann passiv sein, reaktiv, proaktiv oder direktiv. Also ganz kurz, und ich habe gleich noch Beispiele dazu, passiv heißt, es läuft von selber, ich habe eigentlich keine Interaktionsmöglichkeit. Reaktiv heißt, ich bin sehr stark eingeschränkt in dem, was ich tun kann, aber ich kann was tun. Ich werde zum Beispiel gefragt, soll es fortgesetzt werden und dann kann ich Ja oder Nein sagen. Proaktiv heißt, ich kann es schon zu einem gewissen Grad gestalten, habe aber nur die Auswahl aus ein paar so vorprogrammierten Möglichkeiten. Und direktiv heißt, ich habe die Möglichkeit, wirklich praktisch alles zu gestalten. Wenn Sie jetzt Beispiele anschauen für die verschiedenen Medientypen, Text, Grafik, Ton und Bewegungen, also Animationen, und man versucht das einzuordnen, diese vier Kategorien haben jetzt jeweils ein Beispiel in der Folie drin. Also passiv ist relativ langweilig, wenn wir auch nicht weiter betrachten. Das ist einfach eine sequentielle Präsentation von Text oder Grafik oder Sound oder sowas. Reaktiv würde heißen bei Text zum Beispiel, dass ich einfach bloß auf die nächste Seite umblättern kann oder dass ich einen Scrollbalken habe oder so. Da habe ich eine ganz einfache Interaktionsmöglichkeit. Oder bei Grafik könnte ich zum Beispiel mir wählen, ob ich jetzt Farb- oder Schwarz-Weiß-Grafiken haben will oder einen bestimmten Stil. Da habe ich einfache Wahlmöglichkeiten, genauso bei Sound könnte ich mir vielleicht einen Soundclip raussuchen, die Lautstärke einstellen. Und bei Bewegungen kann ich vielleicht sagen, wohin irgendwas bewegt werden soll, aber ich kann keine weiteren Details festlegen. Also denken Sie an so Animationen wie was im Papierkorb werfen oder so, da sage ich, es geht im Papierkorb und dann kriege ich vielleicht eine Animation, dass man sieht, das verschwindet und es macht vielleicht auch wirklich irgendwie Klack, wenn der Deckel vom Papierkorb zugeht. Aber ich habe keine Möglichkeit, das weiter zu beeinflussen. Ich sage bloß, das geht im Papierkorb. Und dann geht es vielleicht auch wieder raus, dann ist eine andere Animation. Das wäre also so eine reaktive Interaktivität. Und proaktiv ist dann schon ein ganzes Stück weiter. Da habe ich also eine detaillierte Steuerungsmöglichkeit, die aber auch vorprogrammiert sozusagen ist. Also bei Text wäre ein schönes Beispiel für proaktiv das Browsen im Netz oder Hypertext, wo ich Dinge eingeben kann und dann über die Suchanfrage zum Beispiel Ergebnisse kriege oder eben Links klicken kann. Bei Grafik kann ich vielleicht die Farben einstellen, ich kann die Grafik vergrößern, verkleinern, solche Dinge machen. Bei Sound habe ich vielleicht wirklich eine Interaktion, dass ich vor- und zurückspielen kann und sowas Ähnliches bei Bewegungen auch. Da habe ich also schon feinere Interaktionsmöglichkeiten und direktiv würde jetzt heißen, ich kann irgendwie alles machen. Ja, ich kann Texte schreiben, ich kann Grafiken zeichnen, ich kann Sound übers Mikrofon aufnehmen und einbinden, ich kann meine Animationen selber kreieren. Was man auch ein bisschen sieht, oder was mein Gefühl ist, dass es bei dem Direktiv vielleicht sogar noch irgendwie Unterkategorien gäbe. Also wenn Sie jetzt an Spiele zum Beispiel denken, dann gibt es ja da schon noch einen Bereich dazwischen. Also wenn ich Animationen habe, dann kann die Animation vorprogrammiert sein, dass ich bloß sage, ich will jetzt stoppen, noch mal genau hinschauen, vielleicht bei einer Lernanwendung oder so, dass ich das genau verstehen will. Und auf der anderen Seite kann ich Animationen wirklich kreieren, aber da gibt es noch was dazwischen, dass ich zum Beispiel so ein physikalisches Modell habe, mit dem die Animation eben abhängig von dem, was ich mache, dann ausgelöst wird. Also ich schlage auf einen Ball drauf und der prallt von irgendwelchen Hindernissen ab und das wird animiert. Das wäre sozusagen irgendwo zwischen proaktiv und direktiv nochmal anzusetzen. Was die ganze Analyse halt zeigen soll, ist, es ist doch ein sehr großer Bereich schon. Und einfach bloß zu sagen, interaktive Multimedia-Anwendung, das kann einen sehr großen Bereich abdecken und davon hängen natürlich auch die Technologien ein bisschen ab. Manche sind geeigneter, um wirklich eben direktive Interaktion zu machen und manche können halt wirklich bloß sehr einfache reaktive Interaktion. Das wären jetzt Anwendungsbereiche ganz konkret, Geschäftsanwendungen, Informationsdienste, Kommunikationsanwendungen, Unterhaltungsdienste und irgendwelche Dinge im Ausbildungsbereich, wo man auch nochmal versucht, das so ein bisschen einzuordnen. Also reaktive, einfach interaktive Anwendungen wären sowas wie Online-Shopping oder einfach nachschlagen in der Enzyklopädie, Nachrichten abonnieren, die ich dann gezeigt bekomme, Medien abspielen oder einfach irgendein, ja, in der Medizin gibt es das sehr häufig, wo man einfach eine Technik, eine Handhabung lernen muss. So da in unserem iTunes U-Verzeichnis ist so das Blutabnehmen bei den Medizinern, ist so eine Geschichte, die sehr beliebt ist, wo man sagt, da kann ich lernen, wie das geht. Das wären Sachen, wo ich aber sehr einfache Interaktionen nur habe. Proaktiv haben wir hier Beispiele, wo man durchaus sieht, im Geschäftsbereich gibt es das auch. Also zum Beispiel ein Auto zu konfigurieren in einem Online-Shop von einem oder in der Online-Auftritt von einem Fahrzeughersteller. Oder wenn Sie an Informationsdienste denken, Navigationsdienste wie Google Maps und integrierte Navigationsfunktionen, da haben wir eben schon eine wesentlich aufwendigere Art der Interaktion, viel stärkere Anwendungslogik auch dahinter, viel größeren Programmieranteil. Ja, ich muss die anderen Beispiele nicht wirklich durchgehen. Und direktive Beispiele haben wir ja auch sozusagen eine komplette Liste. Wenn Sie daran denken, zum Beispiel, Sie wollen einen Simulator für elektronische Schaltkreise bauen oder für irgendwelche technischen Vorgänge ganz allgemein, da bin ich wirklich sozusagen mit einem Grafikeditor zugange, lege meine Elemente auf irgendeine Zeichenfläche, verbinde die und starte dann irgendwelche Algorithmen, die mir das analysieren, ausführen, was auch immer damit machen. Da habe ich also wirklich extrem starke interaktive Einwirkungen. Oder wenn Sie an sowas wie SimCity denken, wo ich mir eine ganze Stadt baue, da ist auch die Interaktion so, dass ich mir die ganze Landschaft eigentlich zuerst mal selber zusammenbaue. Also auch von den Anwendungsgebieten sieht man jetzt, es ist nicht bloß Spiele, es ist auch nicht bloß Kommunikationsdienste, sondern es ist wirklich das gesamte Spektrum eigentlich. Und gerade auch im Geschäftsbereich, gerade wenn Sie jetzt an Online-Auftritte denken, merkt man, dass immer mehr eigentlich multimediale Elemente auch in Dinge reinkommen, die sonst irgendwie als ganz klassische langweilige Datenbankanwendungen gegolten hätten. Also wenn Sie anschauen, was Fluglinien machen oder Reisebüros oder so, die haben ja auch ein Interesse daran, eben das wirklich schmackhaft zu machen für die Kundschaft und gehen dementsprechend zum Beispiel ganz stark in den Multimedia-Bereich auch rein. Nachrichten natürlich genauso. Ja, das wollen wir so machen. Interaktive, vorwiegend interaktive, möglicherweise vielleicht auch verteilte, also von mehreren Benutzern gleichzeitig an verschiedenen Stellen bediente Multimedia-Anwendungen. Wer das in der Praxis macht, ist auch noch eine interessante Frage. Da habe ich später auch gegen Ende der Vorlesung noch ein bisschen mehr Material dazu. Es gibt diesen Begriff der Multimedia-Agentur. Das ist so ein meistens im Bereich der Webentwicklung angesiedeltes Haus, das nun wirklich Multimedia-Anwendungen macht, wo man Spezialisten für Flash zum Beispiel im Haus hat. Wenn man jetzt mit Flash als Plattform zum Beispiel arbeitet, wäre das durchaus typisch, dass das in solchen kreativen Agenturen gemacht wird. Es kann aber auch durchaus sein, dass Softwarehäuser Multimedia-Anwendungen machen, also auch große Softwarefirmen haben zunehmend Multimedia-Anteile in ihren Entwicklungen drin. Und gerade wenn man solche Technologien anschaut, wie wir sie da vorher gesehen haben, dass man eben mit sagen, ein bisschen exotischen Programmiersprachen arbeitet, dann wird das natürlich sehr häufig sein, dass ein Auftraggeber dann auch zu jemand geht, der wirklich die Programmierkompetenz hat. Was man auch sehen muss, ist, dass solche Multimedia-Anwendungen stark übers Web verteilt werden, was bei uns aber jetzt gar nicht das Thema so sehr sein wird, das werden wir gar nicht wirklich vertiefen, werden natürlich über CDs oder DVDs verteilt oder auch in der einen oder anderen Form ausgestrahlt, sei es über interaktives Fernsehen und irgendwie Set-Top-Boxen oder eben auch wieder in Varianten übers Internet. Wenn man jetzt die Wertschöpfungskette sich anschaut, ist das vielleicht auch noch ganz interessant. Wir bewegen uns sozusagen in der Mitte zwischen zwei verschiedenen Bereichen. Das eine ist diese Inhalte, die da zusammen integriert werden, die muss irgendeiner produzieren. Das heißt, es gibt Inhaltsproduktion, Medienindustrie und auch die traditionelle Industrie, also jetzt so ein Fahrzeughersteller, der ja zunächst mal das grafische Erscheinungsbild sozusagen, das 3D-Modell von dem Fahrzeug produziert und welche Farben es da gibt. Das sind zunächst mal Medienproduzenten und die arbeiten mit jede Menge spezialisierten Tools. Ich habe jetzt mal drei hingeschrieben, drei typische, sind aber nur Beispiele, Illustrator für Vektorgrafik, Photoshop für Bilder, Fotos und 3D Studio zum Beispiel für 3D Studio Max für 3D Animationen. Wäre aber nur eine oder 3D Modelle, wäre aber nur jeweils ein Beispiel. Der Bereich hier, Anwendungsproduktion, ist der uns interessiert. Eben Multimedia Agenturen oder Systemhäuser. Und da kommt diese Vielfalt von Plattformen rein. Und das, was dann hier produziert wird, wird natürlich nochmal von anderen Leuten letztlich weiterverarbeitet und vertrieben. Nämlich zum Beispiel von Internet Service Providers oder Telekommunikationsfirmen, die dann dafür sorgen müssen, dass das zum Beispiel mit der richtigen Bandbreite wirklich gestreamt wird, dass keine Unterbrechungen auftreten, wenn jetzt ein Video abgespielt wird und sowas. Das ist der Bereich, den ich vorher mit Low-Level-Multimedia-Programmierung bezeichnet habe. Die arbeiten mit sehr systemnahen, plattformnahen Programmiersprachen. Und uns interessiert, wie gesagt, genau dieser Mittelbereich hier. Also da, in dem Bereich wollen wir uns jetzt weiter vertiefen. Vielleicht, wenn Sie über Medieninhalte, das ist nur ein Nachtrag sozusagen zu dieser Folie von vorher, wenn Sie über die nachdenken, da muss man auch noch aufpassen, da gibt es drei verschiedene Sorten, die man in der Literatur zumindest beschrieben findet. Medieninhalte können einfach von jemandem produziert werden. Also ich habe, was weiß ich, ein Musikstück, das irgendwie von einer Agentur gekauft wird zum Beispiel oder direkt vom Künstler. Ich habe Medieninhalte, die ich selber erzeuge, also wenn ich jetzt einfach kreativ irgendwie Grafikgestaltung mache oder selber Musik mache oder Interviews mache mit irgendwelchen Leuten, Filme. Das sind von mir gestaltete Medieninhalte. Und dann können die Medieninhalte auch noch generiert sein. Das heißt, ich habe die schon irgendwie gestaltet, aber sozusagen generisch gestaltet. Letztlich, was dann wirklich angezeigt wird, ist eine Visualisierung aus Daten raus. Also zum Beispiel, ganz klassischer Fall wären Landkarten in Navigationssystemen. Da weiß man, wo man ist, man weiß die Daten, die Geodaten über die Landkarte, was dann wirklich angezeigt wird, ob das eine 2D- oder 3D-Visualisierung ist zum Beispiel, das ist dann eben ein Algorithmus letztlich, ist aber auch irgendwie Mediendesign. Das heißt, man hat also diese drei Arten von Medieninhalten und wie gesagt, alle drei finden im Wesentlichen sozusagen im Vorlauf zu dem statt, was der Multimedia-Programmierer macht. Bei dem Generieren ist er noch am stärksten integriert, weil das eigentlich ein Algorithmus wirklich ist, sozusagen, das Erzeugen der Medien. Ja, bloß als Randbemerkung, das ist natürlich alles, jedes dieser drei Dinge Copyright-Rahmenbedingungen hat, da muss ich was irgendwie das Recht haben, da habe ich automatisch meine eigenen Rechte erzeugt bei Designed und bei Generiert ist es auch so, dass an Daten zum Beispiel für Landkarten natürlich auch Rechte für die Nutzung dranhängen. Ja, also jetzt wissen wir, was wir machen wollen. Jetzt ist die Frage, haben das denn Leute schon mal gemacht? Wir wissen, dass es heutzutage mit Flash und sowas gemacht wird. Aber gibt es das denn schon länger? Also ich habe ein bisschen versucht, in die Vergangenheit zu graben und wie immer findet man auch in der relativ frühen Vergangenheit schon Dinge, bei denen man doch ganz erstaunt ist, was die Leute schon konnten. Das ist aus dem Jahr 1963, ist wahrscheinlich das erste interaktive Grafikprogramm, natürlich auf einer sehr speziellen Workstation, also einem riesen Hardware-Aufwand, um das zu machen, aber es ist tatsächlich so, dass man dort interaktiv zeichnen kann Ich mache jetzt mal einen Versuch, da ein Video dazu zu spielen. Dieses Video, das ich da spielen will, das stammt aus eigentlich einem Vortrag, der im Netz auch zu finden ist, von Alan Kay. Der Alan Kay wird später auch nochmal auftauchen im historischen Überblick. Das ist einer, ja auch so ein bisschen Urgestein aus der Multimedia-Ecke, der insbesondere in der Gestaltung von Fenster- und Maus-Interfaces sehr viel beigetragen hat. Also im Wesentlichen viele der Grundideen, die hinter Windows und macOS stehen, in der Oberfläche, gehen auf den zurück. Und der hat 1987 einen Vortrag gehalten, der eben als Video aufgezeichnet wurde und hat dort verschiedene Videoclips eingebunden. Und das ist, davon habe ich jetzt wieder Ausschnitte von diesem Vortrag. Ja, also das ist, wie gesagt, der Alan Kay und nicht der, noch nicht Sketchpad und nicht Sutherland, aber es kommt jetzt gleich. Ja, ich lasse es einfach mal so laufen. Also das ist jetzt wirklich aus von 1963. War 1987, 25 Jahre. Wie gesagt, wenn der Today sagt, meint der 87, das müssen wir noch sich klar machen. Also das ist schon, also ich finde es ja wieder erstaunlich, ehrlich gesagt. Also 1962, ne, das ist, da war ich 3 Jahre alt. Naja, und die haben nun wirklich interaktive Programme schon geschrieben. Und interessant finde ich auch, dass da gleich die Rede davon ist, dass das eben nicht prozedurale Programmierung ist, dass die gleich über Programmierparadigmen nachgedacht haben, schon damals. Was auch vielleicht interessant ist, dass natürlich Eingabemedien eine Rolle spielen. Damals gab es keine Maus, die waren noch nicht erfunden, die Maus. Und deswegen haben wir gesehen, das ist ein Lichtgriffel, mit dem der gearbeitet hat. Das ist also im Prinzip ein lichtempfindlicher Stift, der das mitkriegt, wenn der Lichtblitz sozusagen von dem Elektronenstrahl bei ihm vorbeikommt und über die Synchronisierung dann sozusagen den Ort sich ausrechnen kann. Also von der Hardware sehr erstaunlich, dass man das um die Zeit wirklich, wirklich machen konnte. Aber es ist eindeutig Multimedia-Programmierung. Wir haben also ganz hohen Grad der Interaktivität dort drin. Und wie gesagt, Animationen haben da durchaus auch eine Rolle gespielt schon. Ein zweiter Mensch, für den ich auch aus diesem Vortrag dann ein Video gefunden habe, den man kennen muss eigentlich, ist dieser Douglas Engelbart. Um die gleiche Zeit rum, also der hat 1955 promoviert. Und das war ja die Zeit, als die USA irgendwie unter diesem sogenannten Sputnik-Schock standen, dass sie gemerkt haben, dass die Sowjetunion technologisch eben durchaus ein sehr, sehr ernsthafter Konkurrent ist, insbesondere in der Raumfahrt. Und dann sind jede Menge Programme gestartet worden, denen man versucht hat, ganz futuristisch irgendwie zu schauen, was können wir denn mit Technologie alles bewirken. Und wenn man sich das anschaut, was die alles vorhatten in diesem einen Projekt, in diesem Online-System, bei dem der Engelbart dann am SRI der Chef war, das ist geradezu unglaublich, also den menschlichen Intellekt zu augmentieren. Computer-Supported Learning, Computer-Supported Collaboration und Computerinteraktion in Arbeitsabläufe zu integrieren. Das sind alles Dinge, die man heutzutage immer noch nicht wirklich hundertprozentig kann. Der hat eben ein Prototypsystem entwickelt, das 1968 vor Tausenden von Leuten vorgeführt wurde. Es gilt so als eine der ersten wirklich großen Systemvorführungen im Multimedia-Bereich oder überhaupt im Schnittstellenbereich. Und der Engelbart ist aus einem zweiten Grund einfach wichtig für uns, weil der hat 1970 das Patent für ein XY-Zeigegerät eingereicht, also was dann letztlich die Maus ist, die wir heutzutage benutzen. Der ist, glaube ich, dann auch irgendwie, weiß gar nicht, wo er jetzt wirklich ist, aber der wird auf jeden Fall gesponsert von Logitech, weil die natürlich sehr viel von seinen Erfindungen profitieren. Ja, vielleicht zudem auch diese Vorführung, das ist eine stundenlange, nein, vielleicht nicht stundenlange, aber viele Minuten lange Vorführung, bloß ein kleiner Ausschnitt, das muss man, glaube ich, auch einmal gesehen haben. Das war eine Vorführung von Douglas Engelbart, eben 1968 von diesem NLS-System hier.
System as of about 20 years ago in a live demonstration from San Francisco. He is sitting in San Francisco in an auditorium with about 3,000 people, and his group and the machines and the rest of the paraphernalia are in Menlo Park, about 35 miles away.
The program that I'm going to describe to you is quickly characterizable by saying, if in your office you as an intellectual worker were supplied with a computer display backed up by a computer that was alive for you all day and was instantly responsive.
Also der hat jetzt schon eine Maus, die er da benutzt auch. Das sind hierarchische Bäume, die so auf und zu geklappt werden, was man inzwischen ja auch schon ganz gut kennt. Das ist eine grafische Routendarstellung, ne, von verschiedenen, praktisch wie eine Landkarte, wo man verschiedene Stationen abfährt. Und das war jetzt ein Hypertext-Node, wo ich in der Grafik einen Punkt anklicke und dann die entsprechende Information aus der Datenbank dazu angezeigt wird. Okay, da könnten wir jetzt auch noch stundenlang zuhören, aber wie gesagt, auch da Integration von Medientypen, wir haben Vektorgrafik und eine ganz aufwendige Anwendungslogik dahinter und das Ganze auch noch mit Kommunikationskanälen verteilte Anwendungsentwicklung, das heißt, wir haben tatsächlich sowas wie Videokonferenzen, wir haben in der gleichen Demo auch eine Videokonferenz geschaltet nach Menlo Park, also zu dem zweiten entfernten Team, also auch wenn man sozusagen an Historie interessiert ist, doch eine ziemlich frühe Geschichte schon. Das war diese Demo. Da sieht man vielleicht auch nochmal die zwei Sachen, die ich jetzt bloß angedeutet habe, die in dem Video nicht zu sehen waren. Das erste ist wirklich das Eingabegerät, das er benutzt hat. Der hat also wirklich eine Maus im rechten Teil, aber er hat mit verschiedenen anderen sehr an die Hand angepassten Eingabegeräten experimentiert. Und das ist der kleine Ausschnitt aus dem Video, ein Screenshot davon, wo eine Videokonferenz an eine andere Stelle geschaltet wurde. Ja, der Alan Kay selber ist auch ein interessanter Mensch natürlich, der jetzt vorher gerade diesen Vortrag gehalten hat. Der hat sich mit Sketchpad befasst als Student und hat Simula portiert. Simula ist eine europäische Entwicklung aus Norwegen. Das gilt als die erste objektorientierte Programmiersprache, auch in den 60er Jahren. Also war eigentlich für Simulationszwecke entwickelt, das Simula, wie der Name sagt. Und der Alan Kay hat sozusagen die beiden Einflüsse auf sich gehabt. Einerseits diese Grafikprogrammierung, wie Sketchpad zeigt, interaktive Grafikprogrammierung, und andererseits Objektorientierung. Und hat da sozusagen eine Sache herausgearbeitet, die für uns heute immer noch wichtig ist, nämlich die Idee, Objektorientierung gerade in der Oberflächenprogrammierung einzusetzen. Der hat eine Dissertation geschrieben über Flex. Ich weiß nicht, ob das heutige System Flex danach benannt ist oder ob das ein reiner Zufall ist. Das sollte also ein objektorientierter persönlicher Computer sein, Personal Computer war im Jahr, wann war das genau, also in den 70er Jahren, eine ziemlich radikale Idee. Also um die Zeit rum, 1977, hier ein Zitat von einer Firma, die es inzwischen auch schon nicht mehr gibt, die damals aber sehr dominierend war, Digital Equipment Corporation, war also einer ganz großen Computerhersteller. Und der Ken Olsen, der Chef von denen, hatte irgendwie überhaupt keine Idee, dass es sowas wie das Konzept von einem PC jemals eine Rolle spielen könnte, weil Computer sind was Großes, das in Rechenzentren steht. Ja, der ist überhaupt ein interessanter Mensch. Der hat bei Xerox PARC gearbeitet, bei Atari, bei Apple, bei Disney, bei Hewlett-Packard. Also wirklich quer durch die Landschaft. Wirklich ein spannender Mensch. Der hat diese Vision des Dynabooks entworfen, das irgendwie auch ganz spannend ist. Das sollte sowas wie ein besserer Taschenrechner sein. Das ist der HP, wissenschaftliche Taschenrechner, der damals so das fortgeschrittenste tragbare Rechengerät war, und so ungefähr haben sie sich das Dynabook vorgestellt. Das sollte also handtragbar sein, sollte drahtlos mit seiner Umgebung kommunizieren. Also ist heutzutage nicht mehr so erschreckt, aber 1975 oder so durchaus, sagen wir, visionär war. War insbesondere für Kinder gedacht als Lernanwendung. Und die Idee war wirklich, dass man mit einem Stylus auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche zeichnen kann. Und drunter hat man eine Tastatur. Es gab Speicher, die man sozusagen anstecken kann, abstecken kann, wie unsere USB-Memory-Sticks, die wir heutzutage kennen. Also im Prinzip gar nicht so viel anders wie zum Beispiel so ein Tablet-PC oder sowas, man heute hat oder in den letzten Jahren erst entwickelt wurden. Das ist allerdings zunächst meine Vision gewesen. Die haben die natürlich nicht bauen können aus Hardware-Gründen. Aber man hat Workstations gebaut, die eine Schnittstelle haben, ein Grafikprogrammierungssystem haben, das in die Richtung geht. Und das berühmteste System dabei war von der Programmierseite her die Sprache Smalltalk, Smalltalk 72. Das war ein objektorientiertes Programmierungssystem mit der Maus bedient, wie man hier sieht. Das ist also auch aus den 70er Jahren hier eine Maus, da Dreiknopfmaus, wie man es eigentlich fast heute noch hat. Fenster, auch wenn man es praktisch heute hat. Pop-up-Menüs, also eigentlich fast wie unsere Oberflächen heute, also dass halt die Hardware ein bisschen einfacher war. Die Programmiersprache, die dahinter lag und heute auch immer noch an vielen Stellen genutzt wird, ist eine objektorientierte Sprache. Eigentlich die objektorientierte Sprache, die erste, die wirklich große Verbreitung gefunden hat, Smalltalk. Und in diesen ersten Smalltalk-Systemen war es auch wirklich schon so, dass Multimedia integriert war. Es war vollkommen selbstverständlich, Grafik sieht man ja hier auf dem Bild, aber auch Sound dort mit einzuintegrieren. Ja, und die Maschine, die das möglich gemacht hat, war eine Entwicklung vom Xerox Palo Alto Research Center, Xerox PARC. Die hieß Alto, ja, weil das halt in Palo Alto war, das Labor. Es hat historisch sozusagen eine wichtige Rolle gespielt, weil der Steve Jobs hat wohl sehr viel an Xerox gezahlt, sagt jedenfalls die Gerüchteküche, dass er eine Demo von dem Zeug gekriegt hat, von dem System, von Smalltalk, sehr viel erklärt bekommen hat, auch über den Hintergrund. Und das war wohl der Moment, wo Steve Jobs eben beschlossen hat, ein System dieser Art, damals die Lisa, aus der dann später den Macintosh wurde, wirklich auf den Markt zu bringen. Und nach vielen, vielen Jahren Beobachtung des Ganzen hat der Microsoft dann mit Windows was Ähnliches gemacht. Also der Alto, der war sozusagen schon der Großvater der Systeme, mit denen wir heute arbeiten. Grafischer Bildschirm, Networks war schon Ethernet. Ethernet stammt auch aus Palo Alto, aus dem gleichen Labor. Und eben Smalltalk. Sonst war es ein bisschen einfacher. Ja? 400.000 Instruktionen pro Sekunde beeindruckt uns jetzt nicht mehr so. 512 Kilobyte RAM ist auch nicht viel, war für damalige Zeiten aber schon ziemlich groß. Und natürlich ein sehr einfaches Display. Was man mit dem Alto machen konnte, da habe ich auch noch mal ein Video dazu, ist, man konnte eben wirklich Grafikprogrammierung machen, man konnte mit dem Alto Animationen laufen lassen, die gar nicht so viel anders sind, als die, die wir heute mit Flash uns immer wieder mal anschauen und was weiß ich, auf irgendwelchen Werbeseiten gezeigt bekommen oder die wir auf dem iPhone laufen haben. Die waren aber so von der Programmierung ausgerichtet, dass man gesagt hat, eigentlich sollen das Kinder machen können, damit umzugehen. Ja, da habe ich, wenn alles gut geht, auch noch ein Video dazu, wo der Alan Kay dann sozusagen über seine eigenen Sachen redet und auch jetzt den Schwerpunkt auf dem Bereich der Animation hier gesetzt dabei.
Next envisionment of this was a little system called Minicom. to a considerable direction in thinking about making this. And then we also did some dynamic animations, we'll see in a minute. Space War had a very important part in the design of things because it was a conceptually simple precursor of all the video games we know today. It should be something that a child could write for himself. And we started working on Smalltalk, an object-oriented language based on Simula, but also with a lot of look back to what Sketchpad. Then all of this led to the Alto computer, built mostly by Chuck Thacker at Xerox PARC, the first workstation, and led to all the subsequent workstations, and also led directly to the Mesa and the Macintosh at Apple. We used an improved version of Engelbart's mouse, and in its early stages we called it the Interim Dynabook.
Yes, it's a bisschen.
We brought lots of children into PARC to work on these machines, and then we took the machines down into the Palo Alto schools, working with several hundred children in all. Here we are at Jordan Junior High School around 1976. Now let's take a look at animated versions of some of the things that ran on this machine and some of the things that the children did. Here's the painting program. This is something I designed in the summer of 1972, and Steve Purcell implemented it. Here you see some hand character recognition. It recognized the letter C for as a command for drawing circles.
Also das war, da waren wir auch noch am Experimentieren, wie man die Kommandos gibt. Die machen das jetzt mit Gesten, also mit C für Kreis. Später haben sie aber auch an den Paletten schon gearbeitet in den 70er Jahren. Da oben sieht man schon sowas wie Paletten, das haben sie also auch schon experimentiert mit. Also ich muss sagen, die Bildrate ist nicht schlecht für 1972, oder? Also Sie sehen, es ist gar nicht so schwer, was wir in den Übungen machen. Wenn das Zwölfjährige in 2 Wochen lernen können, schaffen wir das auch. Also das ist jetzt wirklich Animation wie in Flash. Ja. Ja, der hat jetzt wirklich den Pfad für den Ball sozusagen mit vorgezeichnet und in der Animation wird jetzt der Ball sozusagen nachgelaufen. Und jetzt beschäftigt er sich mit dem Squishing, also mit dem Zusammendrücken unten, wenn der aufschlägt, der Ball, was bei Animationen auch wichtig ist. Jetzt sieht man, dass eben an der Stelle der Ball auftrifft, sozusagen, der wirklich zusammengedrückt wird. Ne? Also das ist was, das man heute in jedem einfachen Handbuch über Flash-Animationen genauso findet, was auch die Anweisung, was man da tun muss. Also wir das Ganze 1975 ungefähr, um die Zeitachse nochmal klar zu machen. Was auffällig ist, ist diese starke Betonung, dass man mit Kindern arbeitet, ist natürlich auch sehr zeitgemäß irgendwie und hat den Alan Kay eigentlich immer begleitet, hat er sehr viele Projekte mit Kindern gemacht. Wenn man jetzt historisch weitergeht, jetzt hört es mit den schönen Videos auf, ja, wenn wir ein bisschen später kommen und da gibt es gar nicht so viel richtig schönes Material, der Alan Kay hat ja wirklich brav da tolle Videos zusammengesammelt. Die haben das auch gut dokumentiert damals, muss man sagen. Ja, Authoring-Tools sind ja auch irgendwann mal erfunden worden, Autorenwerkzeuge. Da ist wahrscheinlich das Erste, was man wirklich nennen kann, tatsächlich eine europäische Entwicklung von Peter Brown an der University of Kent in Canterbury. Der hat ein Autorensystem namens Guide geschrieben, mit dem man Hypertext entwerfen kann, indem man wirklich die Strukturen sozusagen grafischen Anwendung entwickelt und dann zum Ablauf bringt. Und Teile dieser Ideen von dem Guide sind dann eingeflossen erst in das Notecard-System von Xerox PARC und dann wirklich bekannt geworden mit dem Hypercard-System, das Bill Atkinson bei Apple geschrieben hat und das viele Jahre lang mit jedem Macintosh ausgeliefert wurde, so eine Standardsoftware für einen Macintosh war und auch eindeutig ein Autorensystem für Multimedia war. Also das ist von 1989 ein Hypercard-Stack, der wirklich verkauft wurde auch über die 9. Symphonie von Beethoven, wo man sich durch die Symphonie sozusagen durchklicken kann, Teile anhören kann, Kommentare dazu bekommt, verschiedene musikalische, historische Annotationen. Also wirklich eine reiche Multimedia-Anwendung, die eben Sound und Bilder ganz stark integriert. Das ist mit Hypercard entwickelt worden und Hypercard ist ein Autorensystem, das wirklich zwei Konzepte eingeführt hat. Das eine ist, dass wir einen Autorenmodus haben und einen Laufzeitmodus. Also im Autorenmodus kann ich jetzt bestimmte Dinge verändern, kann ich eine Grafik austauschen oder Text ändern und so weiter. Und das überhaupt mal anfangen zu entwerfen. Im Laufzeitmodus läuft es halt einfach ab, was wir heutzutage zum Beispiel in Flash auch immer noch haben. Und die zweite Sache war HyperTalk, eine Sprache, auch objektbasiert, nicht ganz objektorientiert, die hinter dem System lag, wo ich einem Objekt sagen kann, wenn die Maus jetzt auf mich kommt, also on mouse up, do something, ja, würde ich sagen, Event-Händler für Mausereignisse oder andere Ereignisse in dem Programm eben definieren konnte. Und wenn Sie jetzt in das Hypercard-Autorensystem reinschauen, das ist jetzt, glaube ich, schon die Version 2 von Hypercard, das ist so Ende der 80er Jahre, Anfang 90er, da haben Sie die Paletten, wie Sie es heute auch haben, um Farben auszuwählen oder hier Select a picture to place, wo man so ein Bild, den Dialog, ein Bild auszuwählen und dann eben einzufügen. Das ist so das ganz Gewöhnliche, wie man es heutzutage mit PowerPoint oder so, wenn ich diese Bilder einfüge, auch macht. Also das ist, wie gesagt, in den 80er Jahren, im Verlauf der 80er Jahre sozusagen entwickelt worden, diese Technologie. Und auf einer anderen Ebene, auch wenn es um wirklich Bewegungen geht, Animationen, ist ein ganz wichtiger Vorläufer VideoWorks, bei der Firma Macromind entwickelt, auch Mitte der 80er bis Ende der 80er Jahre. Joe Sparks war der Hauptautor. Das ist dann direkt weiterentwickelt worden in Multimedia-Autorensystem unter dem Namen Director, Macromind Director, was es im Prinzip heute noch als Adobe Director gibt, aber jetzt gerade dabei ist, sozusagen nicht mehr weiter unterstützt zu werden. Aber auf dem Markt immer noch präsent ist, zum ganz wesentlichen Teil. Und dieses VideoWorks war der Vorläufer davon. Wie gesagt, auch damals, weil es das einzige System war, das dafür überhaupt geeignet war, für den Macintosh zunächst mal entwickelt. Und wenn Sie dort diesen Screenshot von VideoWorks, also wie gesagt Ende der 80er Jahre, wenn Sie dort reinschauen, da haben wir eben auch eine Zeichenfläche, in der ich habe so ein Verzeichnis, Bibliotheksverzeichnis von irgendwelchen, ja, die haben gesagt Cast schon, also irgendwelche Schauspieler quasi, die ich auftreten lassen kann. Also zum Beispiel so ein Dreieck kann ich da hinzeichnen, indem ich sie aus dem Cast-Fenster nehme und dort auf die Zeichenfläche lege. Ich habe einen Score, also so eine Art Drehbuch, wo ich sehe, in welchen Bildern welcher Schauspieler auftritt, welche von meinen Zeichnungen auftritt. Also so eine Zeitleisten-Metapher. Also wer ein bisschen mit Flash zum Beispiel mal zu tun hatte, wird das kennen. Sogar schon die gleichen Icons, ja, also mit den dicken Punkten da unten drin, die wird man bei Flash auch wieder treffen. Und ich habe dort oben so ein Steuerelement, mit dem ich das ablaufen lassen kann. Das heißt, die Kernideen eigentlich für Autorensysteme, für Animationen, waren im Prinzip in dem VideoWorks schon drin. Und auch da war es so, dass man eben schon festgestellt hat, dass man nicht alles einfach mit gezeichneten Animationen und grafischer Eingabe sozusagen erledigen kann. Ja, Sie haben das ja vorher gesehen, schon bei dem Alto-System war es so, dass die den Pfad sozusagen gezeichnet haben, indem der Ball nachspringt. Aber wenn man jetzt den Ball eben auf einen Schlag mit einem Schläger hin irgendwie abspringen lässt, dann weiß man ja nicht genau, wie der Pfad ist, muss den ausrechnen. Und dafür braucht man eine Programmiersprache, um sowas auszurechnen. Und da war in dem VideoWorks die Sprache Lingo drin, die später auch in Director eingeflossen ist und die es auch heute noch gibt, die auch eine objektorientierte oder naja, objektbasierte Sprache ist. Das ist eigentlich recht ähnlich zu dem HyperTalk, auch mit Event-Händlern funktioniert. Das ist nochmal die Zeitleiste, wo man das so ein bisschen einordnen kann. Also da 63 Sketchpad geht es an. Wir haben jetzt bis irgendwie 88 haben wir uns verschiedene Sachen angeschaut. Ich gehe jetzt in den weiteren Sachen nicht mehr so ins Detail. Was interessant ist, ist natürlich die 90er Jahre, die sozusagen die goldene Zeit irgendwie für die Multimedia-Software war, weil da erstmalig auf dem großen Massenmarkt über CD-ROMs Multimedia-Dinge verbreitet wurden, Multimedia-Anwendungen, Multimedia-Dokumente, sowohl im Ausbildungsbereich, natürlich ganz stark auch im Spielebereich, mit verschiedenen Plattformen, anfangs eben sehr stark auch mit HyperCard und VideoWorks als Plattform drunter. Und das ist also in den 90er Jahren sozusagen die Massenentwicklung passiert dabei. Gleichzeitig ist aber immer an den Technologien gearbeitet worden. Also ich habe zum Beispiel Ende der 80er Jahre noch ist die Arbeit an MHEC gestartet, die jetzt erst 2004 zu dem MHEC 5 ISO-Standard sozusagen in seiner letzten Version geworden ist. Das sind wir also gar nicht mehr so weit in der Vergangenheit. Und MHEC 5 ist ein Standard, der insbesondere in Großbritannien sehr weit verbreitet ist für Set-Top-Boxen, für interaktives Fernsehen. Also da sieht man, dass es direkte Beziehungen zu aktuellen Technologien gibt. Ich habe auch ein paar andere Sachen eingetragen. Smile zum Beispiel, was wir mal anschauen werden, Ende der 90er Jahre. Ja, natürlich muss man über Flash auch was sagen. Wo kommt das her? Das ist Ende der 90er Jahre von Macromedia auf den Namen Flash getauft worden. Das gab es aber auch schon einige Jahre vorher. Vorher hat es mal Future Splash Animator und vorher mal Smart Sketch geheißen. Ist also auch, geht zurück auf Software, die Anfang der 90er Jahre schon geschrieben wurde. Und ist ja damit also auch in der direkten zeitlichen Nachbarschaft zu dem, was wir gerade gesehen haben, Ende der 80er. Ja, und für die Technologien, die wir jetzt sozusagen anschauen, ein paar Zahlen einfach. Flex gibt es seit 2004. Ein Java-Framework, Java und C++-Framework für Animationen, Piccolo seit 2004. Dieses Java FX, das hieß ursprünglich F3, gibt es seit 2005. Dass Microsoft auf den ganzen Multimedia-Animationspfad stark aufspringt, ist erst in den allerletzten Jahren mit der Silverlight-Technologie und dem WPF, Windows Presentation Foundation. Also da ist bis heute eine sehr, sehr große Aktivität. Man sieht, dass jetzt erst gerade in den letzten Jahren so diese technologische Vielfalt auch so ein bisschen sich auftut, ganz verschiedene Alternativen. Was vielleicht ganz lustig ist, ist anzuschauen, dass der Alan Kay nicht aufgehört hat, mit Kindern zu arbeiten. Die haben auch 1995 noch eine neue Sprache sozusagen entwickelt, auf Smalltalk aufbauend. Arbeiten sozusagen, immer gibt es auch Leute, die das weiterentwickeln, kann man auch nach wie vor ausprobieren. Wir haben in früheren Versionen, haben wir damit auch schon Übungen gemacht, nennt sich Squeak. Da versucht man nun wirklich die Programmiersprache loszuwerden und alles nur noch grafisch zu machen, damit das Kinder machen können, die mit Programmiersprachen noch Probleme haben. Ich habe also zum Beispiel solche Skriptbestandteile, das sind praktisch nur solche Bausteine, die ich auf dem Bildschirm habe. Also hier gibt es einen Speedslider hier unten und für den gibt es so einen Inspektor praktisch, wo ich die Eigenschaften von diesem Speedslider, also von diesem Schieberegler anschauen kann, was der zum Beispiel für eine Position hat, numerischer Wert 0, weil er gerade links steht. Und dann gibt es hier ein Auto, das habe ich selber gezeichnet, für das gibt es ein Skript und Standardeigenschaften, zum Beispiel dieses Auto forward by some value, also ich kann es vorwärts fahren lassen und jetzt kann ich mir einfach den Speedslider numeric value hier von drüben nehmen, hier reinziehen und sagen, ich will den Wert von dem Speedslider haben und das vielleicht nochmal mit 10 multiplizieren. Das heißt, ich kann ganze Animationsabläufe, die eigentlich frei programmiert sind, nur durch Drag and Drop sozusagen auf der Oberfläche mir zusammenbauen. Ist insgesamt in der ganzen Anmutung bewusst auf relativ junge Kinder auch ausgerichtet. Wird es zum Teil auch experimentell im Kindergarten schon eingesetzt oder im Vorschulbereich. Hat gerade, wo man mit dem Lesen dann so halbwegs zurechtkommt, wenigstens mit diesen Bauelementen. Da ist sozusagen zu erkennen, dass die also sozusagen ganz stark immer noch daran arbeiten, die Programmierparadigmen einfach immer noch auf den Kopf zu stellen. Es ist immer so die Frage im Hintergrund, wie schaut eigentlich eine Programmiersprache aus, mit der ich sowas machen kann. Ja, damit sind wir bei den Entwicklungsplattformen selber. Also wie gesagt, da ist eine große Herausforderung schon mal dabei. Also Multimedia-Programme zu schreiben, ist nicht so einfach. Sie haben Spezialbibliotheken normalerweise dahinter. Also 2D-Grafik zu programmieren, man hat es vorher so ein bisschen gehört, wenn man auf Microcode-Level zugreifen kann, dann geht das gut. Das will natürlich nicht jeder irgendwie selber machen. Da hat man also Bibliotheken von sehr, sehr aufwendigen, vordefinierten Grafikelementen. Dann habe ich verschiedenste Medienformate. Wenn ich Medien integrieren will, dann liegen die heutzutage eben Audio in, was weiß ich, MP3 oder so vor und das Video in irgendeinem von vielen, vielen möglichen Videoformaten, was weiß ich, ein DV-Video und das muss ich dann irgendwie umkodieren, komprimieren oder auch nicht. Da habe ich also mit verschiedenen Medienformaten zu tun, was auch heißt, Bibliotheken müssen eine Rolle spielen. Abspielen, Wiedergabe, also einfach, ich will jetzt Sound abspielen, ist auch was ich nicht neu programmieren will in der Regel. Also man sieht, man wird immer Bibliotheken benutzen. Das Ganze sind nach wie vor relativ datenintensive Angelegenheiten, also gerade wenn Sie Video anschauen, High-Definition-Video oder so, da kommt man immer noch an die Grenzen dessen, was Hardware heutzutage so zu bieten hat. Das Ganze muss synchron an vielen Stellen laufen. Sie wollen also zum Beispiel ein Video ablaufen lassen und parallel dazu eine Animation, die das erläutert, Texte dazu, wo Sie dann eben sehr genau darauf achten müssen, dass die Sachen synchron sind. Das Interaktionsproblem haben wir auch schon angesprochen, weil man ja dann wirklich in der Grafik zum Beispiel interagieren will, auf irgendwas deuten und sagen, das will ich jetzt nehmen, woanders hinziehen. Also da haben wir durchaus Dinge, die in normalen Programmentwicklung keine so große Rolle spielen. Das Ganze wird verschärft dadurch, dass es eben sehr häufig so ist, dass nicht technische Entwickler mit beteiligt sind, also Leute mit einem nicht technischen Hintergrund. Das bedeutet, alle diese Entwicklungsumgebungen, und das hat man vorher auch schon an vielen Stellen in diesen historischen Beispielen gesehen, versuchen eben die Komplexität irgendwie zu verstecken, irgendwo reinzupacken in Bibliotheken, in irgendwelche Patterns und sozusagen die Entwicklung möglichst einfach zu gestalten. Wenn man die jetzt klassifizieren will, die Entwicklungsumgebungen, dann gibt es vielleicht 3 ganz grobe Kategorien, für die ich jetzt dann auch 3 Beispiele nachher noch zeigen werde. Das eine ist wirklich zu sagen, ich programmiere. Ich habe eine Programmiersprache. Da kann man jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen allgemeinen Programmiersprachen wie Java oder so und Programmiersprachen, die ein bisschen stärker auf die Integration mit dem Betriebssystem schon ausgelegt sind, wie diese Skriptsprachen, wie Python zum Beispiel. Aber das sind im Prinzip allgemeine Programmiersprachen zunächst mal und die werden ergänzt durch Frameworks und APIs. Also Frameworks sind möglicherweise schon komplette Anwendungsgerüste, die vorgegeben sind, in denen wesentliche Bestandteile zum Beispiel für diese Ereignisbehandlung schon vorgedacht und vorprogrammiert sind. Und APIs sind im Prinzip Programmbibliotheken mit vielen Funktionen, die ich aufrufen kann. Das heißt, ich habe dann, wenn ich da programmiere, im Prinzip schon ein Programm wie sonst auch, wo ich eine Ausführungsreihenfolge festlege, einen Kontrollfluss festlege. Aber ich habe sozusagen sehr viel mehr an Ausdrucksmöglichkeiten, weil ich diese Bibliotheken und Frameworks mit benutzen kann. Aber letztlich, das Programmierparadigma ist eigentlich wie in der klassischen Programmierung. Das heißt, ich schreibe der Reihe nach, was passiert, meine Execution Order. Und was ich wirklich tue, wenn ich schreibe Text, ich habe einen Texteditor oder vielleicht eine dieser IDEs, heißt hier, also Interactive Development Environments, eine dieser grafischen Umgebungen wie ja, bekannt Eclipse oder NetBeans oder so, heutzutage, mit denen man eben dann letztlich ja auch einen Grafikeditor als Bestandteil hat, der vielleicht noch Zusatzfunktionen hat, ein bisschen Verwaltung fürs Erzeugen von ganzen Anwendungen. Das ist zunächst mal das, was man als ein großes Paradigma sehen kann. Programmieren mit vielen Bibliotheken. Ein zweites Paradigma, das man sehen kann, eine zweite Art, das anzugehen, ist zu sagen, wir haben es eigentlich mit Dokumenten zu tun. Das haben wir schon ganz am Anfang gesehen. Multimedia-Anwendungen sind auch Multimedia-Dokumente. Und das bedeutet, wir müssen im Prinzip ein Dokument beschreiben. Und Dokumente beschreiben macht man heutzutage eigentlich dann doch immer so ein bisschen angelehnt an den Webdokumenten, also an HTML. Sprich, man kommt in irgendwie diese Syntaxfamilie von HTML rein. Die erweiterte Version davon, generische Version davon ist XML. Das heißt, sehr häufig hat man dann Multimedia-Dokumente, die im Prinzip eine XML-Sprache beschrieben werden. Und das heißt, ich habe jetzt keinen Kontrollfluss in dem Sinn mehr, sondern ich beschreibe einfach das Design, das Layout. Oft, da kann man natürlich jetzt diskutieren, ja, die abstrakte Struktur, die konkrete Struktur, also oft also ganz auf verschiedenen Ebenen. Ein Problem dabei ist natürlich irgendwie, diesen zeitlichen Ablauf reinzukriegen. Das kann ich jetzt entweder in diese XML-Elemente mit reinbauen, dass da zeitliche Operatoren gibt, oder ich kann wieder irgendwelche Skripte sozusagen mit anschließen an diese XML-Dokumentdateien. Praktisch fürs Entwickeln heißt das auch wieder, ich schreibe Text. Ich habe so einen Texteditor, vielleicht ein XML-basiertes System, also ein spezialisiertes System für XML-Texte. Was viele Texteditoren können das ja auch zum gewissen Grad schon. Oder ich habe eine Entwicklungsumgebung, wie eben NetBeans oder so, die ja auch mit XML schon ganz gut zurechtkommen. Aber letztlich ist es wieder klassisches Programmieren, und wenn Sie jetzt an die nicht-technischen Leute denken, die sind natürlich weder damit, dass sie jetzt ein Skript oder ein Programm in Python oder Java schreiben müssen, noch dass sie eine XML-Datei schreiben müssen, wahrscheinlich richtig glücklich. Und deswegen gibt es dieses dritte Paradigma, das sind diese Autorenwerkzeuge, von denen wir einfache Vorläufer schon gesehen haben. Das sind jetzt wirklich grafische Entwicklungswerkzeuge, die eigene grafische Editoren mitbringen, mit denen ich im Prinzip zeichne, wo ich sowas habe wie diese Zeitleisten-Metapher, die man vorher gesehen hat zum Beispiel, oder auch andere Metaphern für Features meines Dokuments, wo ich eben möglichst viel dieser Multimedia-Elemente versuche, mit grafischen Metaphern, visuellen Metaphern darzustellen. Und sehr viel durch Drag-and-Drop mache, dass ich Elemente irgendwo hinziehe, dass ich dann Editoren für die Eigenschaften von so einem Element habe und so weiter. Wenn man jetzt in konkrete Beispiele reingeht, Frameworks und APIs, was man da vielleicht nennen sollte, was man kennen sollte, ist natürlich auf der Betriebssystemebene für Windows mit Sicherheit ein ganz wichtiges API, das sehr viele Multimedia-Elemente schon mitbringt, ist DirectX. Oder wenn Sie jetzt in diese Sprachen reingehen, die Sie vielleicht besser kennen, wie Java oder so, dann wären wir zum Beispiel bei dem Java Media Framework. Das ist ein spezielles Framework eine Bibliothek, die von Sun für Java mit bereitgestellt wird, für Multimedia-Programmierung, Multimedia-Anwendungsprogrammierung in Java oder eine Universitätsentwicklung, die sehr beliebt ist eigentlich auch für Prototypbau, ist dieses Piccolo, das eigentlich für C++ gedacht wird, aber auch für Java funktioniert, stammt von der Universität von Maryland, also auch ein Framework, wo ich dann in Java programmieren kann. Und wenn Sie jetzt Python, was wir uns ja vorgenommen haben, als Sprache nehmen, dann wäre ein Framework, mit dem wir hier auch spielen würden, das Pygame, ist aber nur eins von vielen. Da gibt es ganz viele Multimedia-Frameworks in dieser Open-Source-Welt. Aber Pygame ist jetzt eins, das spezifisch eben für Spieleentwicklung gedacht ist. Deswegen fett gedruckt, weil das Sie mit Sicherheit noch näher beschäftigen wird. Deklarative Sprachen wären jetzt, wo man sagt, das ist ein Dokument, zum Beispiel in XML. Also ein XML-Multimedia-Dokument kann ich zum Beispiel in Smile hinschreiben, in W3C-Standard. Oder in dem Open Laszlo, was eine kommerzielle Entwicklung ist, die zum, aber auch geöffnet wurde, also jetzt frei verfügbar ist. Oder dieser Set-Top-Box-Standard MHEC-5 zum Beispiel. Das wären jetzt konkrete Technologiebeispiele, die aktuell alle eine Rolle spielen auf dem Markt für deklarative Sprachen. Ja, bei den Autorenwerkzeugen wird es ein bisschen dünner. Adobe Director, ehemals Micromind Director, ist auf dem absteigenden Ast, habe ich schon gesagt. Adobe Flash ist mit Sicherheit dominierend. Man muss sehen, was die Microsoft-Tools in dem Bereich bewirken. Wenn du so Microsoft Blend zum Beispiel, also Expression Blend heißt es, glaube ich, ist also ein Autorenwerkzeug, das auch versucht, in dem Bereich sich jetzt sozusagen zu etablieren. Dann gibt es noch so hybride Ansätze, also eine deklarative Sprache mit einem Framework drin, wäre zum Beispiel das Java FX, oder eine Programmiersprache, die man extra so vereinfacht hat, dass sie gut für Multimedia geht, wäre dieses Processing. Ja, jetzt habe ich ein Beispiel noch mitgebracht, das werden wir jetzt nicht im Detail durchgehen können, das wird auch zu viel jetzt für den Schluss, aber es soll nochmal sozusagen ganz konkret zeigen, wie groß die Bandbreite ist. Das ist eine Slideshow-Anwendung, die hat der eine oder andere wahrscheinlich vielleicht noch in Erinnerung oder gesehen, die habe ich irgendwo mal in verschiedenen Versionen der Einführungsvorlesung auch mal gezeigt, wo einfach ein paar Bilder hintereinander angezeigt werden und ein bunter Rahmen drumherum. Mehr ist da zunächst mal nicht. Ich habe jetzt die gleiche Anwendung mit drei verschiedenen Werkzeugen ausprogrammiert oder entwickelt, wie auch immer. Habe jeweils Ausschnitte dabei, wo man sieht, wie das läuft. Also die Anwendung zu starten ist, glaube ich, relativ langweilig. Die schaut immer gleich aus. Die macht halt irgendwie so ein Fenster und da kommen dahinter rein auch dann irgendwie ein Tiger, ein Elefant und was weiß ich, ein paar Tiere und andere Bilder. Also wenn Sie das jetzt mit Python zum Beispiel programmieren, dann schreiben Sie eben einen richtigen Programmtext. Mit Python werden wir uns noch intensiver befassen müssen. Aber Sie sehen, hier gibt es Import-Statements für Pygame und hier werden zum Beispiel Farben festgelegt, indem ich eine Funktion aus diesem Pygame-Framework benutze. Hier wird das Display-Area festgelegt, die Hintergrundfarbe. Und wenn Sie jetzt anschauen, wie wirklich der Ablauf des Multimedia-Programms selber läuft hier, dann passieren solche Dinge, wie dass ich zum Beispiel eine Datei einfach lade, eine JPEG-Datei in dem Fall, konvertiere in eine interne Bitmap-Darstellung und dann Screenblit, da wird sie wirklich gezeichnet auf dem Bildschirm. Das heißt ja wirklich Befehle, aber ich sage, jetzt wird dieses Bild geladen, jetzt wird dieses Bild angezeigt und dann warte ich 4 Sekunden und dann nehme ich mir das nächste Bild. Das wäre also klassischer Kontrollfluss, aber mit der Unterstützung eben von Bibliotheken, die mir helfen, mit diesen Medien umzugehen, zu zeichnen, Bilder anzuzeigen und so weiter. Das ist eine rein deklarative Sprache, die genau das Gleiche tut. Also wenn das Programm läuft, merken Sie keinen Unterschied zwischen den drei Versionen, die ich da anzeige. Die schauen genau gleich aus. Das ist Open Laszlo, eine XML-Sprache, bei der Sie sagen, hier das Bild hat eine Zeichenfläche, einen Canvas mit einer bestimmten Hintergrundfarbe, mit einer bestimmten Größe, Breite. Es spielen bestimmte Ressourcen eine Rolle. Das sind Bilder, die in externen Dateien liegen, denen gebe ich Namen. Dann habe ich hier einen View-Bereich definiert, das heißt, es ist rein deklarativ. Ich beschreibe, wo auf der Seite, an welcher Stelle was liegt. Und dann habe ich natürlich das Problem, ich muss jetzt diese zeitlichen Abläufe beschreiben und das kann man zum Beispiel hier machen, indem ich so Timer hinzufüge und sage, es soll in diesem Sichtbereich, soll diese Change-Slide-Methode aufgerufen werden und die hat 4 Timer und zu bestimmten Zeitpunkten laufen diese Timer ab und lösen eine bestimmte Aktion aus. Nämlich, dass die Ressource von dem einen Bild aufs andere umgeschaltet wird. Also da sieht man, Change Slides hat also einen Timer, dass nach einer gewissen Zeit, nach 4 Sekunden, Change 1 ausgelöst wird und Change 1 tauscht das Bild 1, das zunächst mal geladen wurde, gegen das Bild 2 aus. Ist komplett anders eigentlich, also die Sichtweise ist komplett anders. Ich kann auch nach 4 Sekunden ein neues Bild, aber ich denke nicht darüber nach, was passiert der Reihe nach, sondern ich stelle mir das Gesamtbild vor und klebe dann an einzelnen Stellen sozusagen möglichst wenig prozedurale Informationen noch dran, weil ich sage, und das soll sich jetzt noch ändern. Ja, und das ist die dritte Variante, wenn Sie das mit so einem Autorenwerkzeug machen, mit Adobe Flash zum Beispiel, dort zeichnen Sie wirklich Ihre Fläche, die Sie haben, also legen natürlich fest, wie groß ist das Bild insgesamt Und jetzt zum Beispiel dieses Butterfly JPEG hier wird hier sozusagen im Objektinspektor festgelegt. Das liegt an der Position 50-50 von links oben gerechnet. Das Ganze ist 256 x 256 Pixel groß. Das heißt, ich habe hier schon auch eine deklarative Beschreibung des Ganzen, aber ich zeichne es wirklich mit Zeichenwerkzeugen. Sie sehen, da gibt es eine ganze große Werkzeugpalette hier, wie in einem ganz normalen Grafikzeichenprogramm. Und ich habe dazu diese Zeitleiste, die genauso ausschaut eigentlich, wie man es bei dem VideoWorks schon gesehen hat, wo man über die Zeit sieht, was zu welchem Zeitpunkt angezeigt wird. Das da oben ist praktisch ein Zeitzähler, Bilderzähler. Ich muss natürlich festlegen, wie viele Bilder pro Sekunde da angezeigt werden. Und dann ist das also auch nach irgendwie 4 oder 8 Sekunden oder so. Und dann sieht man, hier ist auf der Zeitleiste ein Wechsel. Das eine hört hier auf und was Neues fängt an. Das heißt, ich gehe, um das zu modifizieren, gehe ich auf der Zeitleiste mit meinem Abspielkopf hier an eine bestimmte Stelle in der Zeit und sage, und jetzt tausche ich hier das Bild gegen das, was vorher eine Schlange oder was weiß ich war, gegen das Bild von dem Schmetterling aus. Das heißt, ich arbeite wirklich mit dieser Metapher einer Zeitleiste, auf der ich wirklich sehe, von hier bis dort ist es dieses Bild, von da bis dort ist es ein anderes Bild. Und mit der Metapher wirklich über diese Werkzeuge da auf meiner Zeichenfläche zu zeichnen, auf der Bühne, wie man auch in Flash sagt. Was natürlich ein extrem angenehmes Arbeiten ist und für Menschen, die kreativ arbeiten, die, denke ich, sehr, sehr viel zugänglicher ist, aber natürlich ganz starke Einschränkungen hat, was ich überhaupt machen kann. Also wenn ich jetzt ein Spiel programmieren will, bei dem ich eben diesen berühmten Ball anstupse, der dann an Hindernissen abprallt, dann tue ich mich damit sehr, sehr schwer, das zu machen. Dann hat man eben in Flash das Problem, Programmiersprachen einzubinden, gibt es ActionScript und das richtig damit zu verbinden, da ist man dann auch wieder mitten in der Programmierung drin. Und dann schaut es auch nicht mehr so viel anders aus als bei den anderen Paradigmen. Also was ich Ihnen nur zeigen wollte, es ist nicht so wie bei klassischen Programmiersprachen, dass das irgendwie so ähnlich ist und bloß andere Schlüsselworte in den verschiedenen Programmiersprachen, sondern es gibt wirklich ganz radikal verschiedene Arten, wie man Multimedia-Dokumente oder Multimedia-Anwendungen programmieren kann. Ja, und das müssen wir uns natürlich noch ein bisschen im Detail anschauen und das machen wir dann in den folgenden Vorlesungen. Dankeschön.